Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. An unserem ersten Weihnachtsfeiertag hören wir miteinander auf das Wort Gottes aus Titus 3, die Verse 3 bis 8. Titus 3, die Verse 3 bis 8. Unter dem Thema dann Weihnachten, das Fest der Erneuerung. Titus 3, 3 bis 8. Da schreibt der Apostel Paulus, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Die heutige Predigt unter dem Thema Weihnachten, das Fest der Erneuerung, gliedere ich in drei Punkte. Erstens unsere Vergangenheit, zweitens das Eingreifen Gottes und drittens unsere Zukunft. Erstens unsere Vergangenheit. Über die spricht Paulus in Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, verirrt, dienend mancherlei Begierden und Lüsten, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Was Paulus da alles aufzählt, ist wahrlich nichts, was einen vom Hocker reißt. Paulus redet von einem Menschsein ohne Jesus Christus. Von einem Menschsein, das die Erneuerung durch ein persönlich erlebtes Weihnachten noch nicht erfahren hat. Deshalb auch das Thema der Predigt, Weihnachten, das Fest der Erneuerung. Ein solches noch nicht erneuertes Menschsein ist nichts, wofür er rühmliche Worte findet. Unverständig, ungehorsam. Es geht noch, wer will schon gehorchen? Aber verirrt sind wir denn irre? Lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Kann man so wirklich von Nichtchristen reden? Ist das nicht etwas zu pauschal geurteilt? Gibt's in der gottlosen Welt nicht auch viele kluge und weise und freundliche Mitmenschen? Kann man von Nichtchristen pauschal behaupten, sie seien unverständig, ungehorsam, verirrt? Wir müssen dabei sehen, alle diese drei Begriffe, unverständig, ungehorsam und verirrt, gehören zusammen. Die bilden miteinander eine Einheit und als solche Einheit kennzeichnen sie in der Tat das Leben eines Menschen, der Gott nicht kennt. Er ist unverständig. Warum? Weil ihm die wahre Weisheit fehlt. Weisheit und Verständnis meinen in der Bibel nicht den Intellekt. Es weiß auch die Welt, dass man beides, intellektuelle Begabung und Weisheit, nicht einfach gleichsetzen kann. Vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt habe ich den Ausspruch gelesen, Intellektuelle neigen immer zu Spinnereien. Und wir sagen auch, Genie und Wahnsinn liegen oft eng beieinander. Also eine hohe intellektuelle Begabung heißt nicht notwendigerweise, dass auch jemand viel Weisheit hat. Im Gegenteil, wir machen immer wieder die Erfahrung, dass eine hohe intellektuelle Begabung nicht selten mit einer geringen Portion Lebensfähigkeit Hand in Hand geht. Hochintelligente Leute sind im praktischen Leben oft ganz extrem umständlich, fast untauglich. Gestern hat jemand gesagt, als wir über das aktuelle Thema der Zeit sprachen, die Impfung wird ein IQ-Test werden. Ich würde es anders formulieren und sagen, die Impfung wird ein Weisheitstest werden. Ich sehe jetzt schon, dass mancher mit einem sehr durchschnittlichen IQ längst erahnt, was da kommen soll, und andere mit einem sehr hohen IQ laufen blindlings in die Falle. Ein hoher IQ schützt vor Torheit nicht. Und Toren sind nach der Bibel gekennzeichnet, dass sie in ihren Herzen sprechen, es ist kein Gott. Das ist das biblische Grundmerkmal eines Toren, eines Narren. Es ist kein Gott, sagt er. Gottesfurcht dagegen ist aller Weisheit Anfang. Wahre Weisheit beginnt nach der Bibel damit, dass ein Mensch Gott erkennt und dass ein Mensch sich wirklich auch vor Gott beugt als seinem Herrn, seinem Schöpfer, vor dem Rechenschaft schuldig ist, ihn ernst nimmt und begreift, ich kann nicht ohne diesen Gott und schon gar nicht gegen diesen Gott bestehen, sondern ich muss gucken, dass mein Leben mit diesem einen wahren, lebendigen Gott ins Reine kommt. Damit beginnt nach der Bibel Weisheit. Und der Mensch mit dem höchsten IQ, 180 oder was, es glaube ich angeblich alles gibt, ist in der Bibel ein Tor, wenn er diese Erkenntnis nicht hat. Dann hat er noch nicht mal den Anfang der Weisheit erreicht. Dass ein Mensch dagegen irre ist, einem verirrten Denken nachfolgt, hat nichts mit intellektueller Begabung zu tun, sondern nach Römer 1,21 ist der gottlose Mensch in Torheit verfallen und sein Herz, der Sitz seines Denkens, ist verfinstert. Und ich denke immer wieder, wenn uns in diesen Tagen und die ganzen letzten 5 Jahre die Frage bewegt, wieso begreifen so viele Menschen nicht, was hier abgeht, dann haben wir zum Beispiel im Römerbrief die Antwort darauf. Die Herzen, und das Herz ist in der Bibel ja nicht der Sitz der Gefühle, sondern des Denkens, des Verstandes. Das Denkvermögen der Menschen ohne Gott ist verfinstert. Und sie verfallen in Torheit und Wahnsinn aller Art. Er ist dahingegeben, sagt Römer 1,28, in einem verworfenen Denken. Und deshalb spricht dann Römer 12, Vers 2 von der Notwendigkeit der Erneuerung unseres Denkens. Und die zeigt sich darin, dass wir prüfen, welches das sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Der Mensch ohne Gott, auch wenn er intellektuell reich begabt ist, ist dagegen zutiefst unverständlich, weil er das Wesentliche nicht begriffen hat. Er mag einen astronomischen IQ haben, aber ihm fehlt Verstand. Und so fängt er an zu spinnen. Wir sehen das immer mehr an Formen auch des politischen Wahnsinns um uns her. Und ich bin nicht der Einzige, interessanterweise, der seit 5 Jahren den Begriff Wahnsinn fortlaufend in den Mund nimmt. Können wir zum Beispiel auch in der Schweizer Presse und so weiter lesen. Wenn das Ausland auf Deutschland schaut, dann ist der Begriff Wahnsinn ein geläufiger Begriff. Wahnsinn, was da überall abgeht und nicht nur bei uns in der Politik. Und Matthias Claudius hat das im bekannten Abendlied »Der Mond ist aufgegangen« zum Ausdruck gebracht in Vers 4. »Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.« Verirrt. Wer vom Ziel wegkommt, ist verirrt. Die Welt treibt immer weiter weg von Gott. Und damit nimmt gleichzeitig das Böse überhand, die Lüge, die Verführung, und die Verführung führt in die Irre. Das ist das Wesen der Verführung. Weiter vom Ziel heißt eben immer irrer zu werden, immer mehr in die Irre zu gehen. Matthias Claudius lebte um 1800, also vor gut 200 Jahren, das war die Zeit des zunehmenden Rationalismus. Unter dem Rationalismus versteht man eine Weltanschauung, in der sich der Mensch mit seiner Ratio, seiner Vernunft zum Maß aller Dinge macht. Wo der Mensch sich ungeheuer viel darauf einbildet, vernünftig zu sein und überzeugt ist, Gott nicht zu brauchen, weil er mit seiner Vernunft alles erkennen und alles managen kann. Der heutige Mensch hat zumindest teilweise begriffen, dass das nicht funktioniert. Er sucht wieder ganz intensiv die Anbindung ans Jenseits. Er sucht den verloren gegangenen Lebenszusammenhang mit der unsichtbaren Welt. Der heutige Mensch, und man kann das wohl schon seit Jahren sagen, ist wieder zutiefst religiös. Aber er sucht nicht die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist das Drama. Er fällt auf alle möglichen Verführungen Satans herein. Und so spinnt er weiter seine eigenen Luftgespinste. Diesmal eben zum Beispiel religiöse Luftgespinste. Früher hat er atheistische Luftgespinste gesponnen, wo er gemeint hat, Gott und die unsichtbare Welt verspotten zu können. Oder rationalistische, wo er gemeint hat, mit seiner Vernunft alle Fragen beantworten und alle Probleme lösen zu können. Oder materialistische, wo er gemeint hat, nur was er ansehen und anfassen kann, das gäbe es wirklich. Dass das nicht so ist, hat heute Morgen unser Enkel Marlo festgestellt. Der hat an der Lampe das Licht gesehen, die Wärme hat er nicht gesehen, hat reingefasst und hat festgestellt, aua, ist heiß. Die Hitze der Lampe war da, obwohl man sie nicht sieht. Nachdem der Mensch erkannt hat, dass alles Luftgespinste waren, spinnt er sich heute religiöse Luftgespinste. Spiritualität ist wieder total angesagt. Aus allem Glauben und Aberglauben dieser Welt spinnt er sich seine religiösen Fantasien zusammen, so wie es ihm gerade passt, sondert aus, was ihm nicht gefällt, pickt sich das raus, was ihm gefällt, und meint, ein solches Luftgespinst könne ein tragfähiges Fundament geben. Auch daran merkt man, wie irre die Menschen in diesem Sinn dann geworden sind. Denn es muss jedem denkenden Menschen klar sein, dass das nicht funktionieren kann. Die Sache ist doch ganz einfach. Das sage ich immer wieder auch Zweiflern, die fragen, woher kann ich wissen, was richtig ist, und mit der Bibel. Die Sache ist ganz einfach, entweder hat Gott geredet oder hat nicht geredet. Entweder hat sich Gott wirklich und wahrhaftig offenbart. Dann würde uns eine solche Offenbarung Gottes und nur eine solche Offenbarung Gottes zuverlässiges und gültiges über unser Leben und die Ewigkeit sagen. Wenn es eine solche Offenbarung Gottes geben sollte, dann käme alles darauf an, dass wir sie kennen und dass wir unser Leben so genau wie möglich daran ausrichten. Weil das dann wirklich zuverlässiges, klares Wort direkt vom Herrn ist. Und die Bibel sagt von sich, dass sie genau diese Offenbarung ist. Und solch eine Offenbarung können wir keinesfalls beliebig umbauen und anpassen, wie es uns gefällt. Dann würden wir sie ja verfälschen. Dann wäre sie nicht mehr zuverlässig. Dann würde sie wieder nichts Habhaftes und Tragfähiges über unser Leben und über unsere Zukunft zu sagen haben. Das ist mir schon im Studium der Theologie aufgefallen und deshalb habe ich das nach einem Semester auch ganz schnell durchgezogen, weil ich gemerkt habe, da lernst du fürs Leben nichts Brauchbares. Da lernst du nur Unfug. Da sind nur abstruse Theorien, von denen jeder Theologe eine andere Meinung hat. Man hat nichts Zuverlässiges mehr. Es wird alles fraglich. Und das geht dann so weit, als ich noch württembergischer Pfarrer war, vor etwa gut 25 Jahren, war in der württembergischen Diskussion in der Landeskirche sogar in Frage gestellt, ob Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und in der Diskussion mit dem theologischen Dezernenten des Oberkirchenrats meinte der dann, Über diese Frage sind wir im Gespräch. Und da dürfen Sie dem Ergebnis nicht vorausgreifen. Also in der Kirche wird diskutiert, ob Jesus am Kreuz wirklich für unsere Sünden gestorben ist. Und solange diskutiert wird, kann man nichts Gewisses wissen. Da kommen wir hin, wenn wir anfangen, an der Bibel rumzudrehen und sie in Frage zu stellen. Entweder sie ist von vorn bis hinten Gottes vollkommenes, irrtumsloses Wort, dann haben wir ein felsenfestes Fundament unseres Glaubens darin, oder sie ist es nicht. Und dann haben wir im Grunde nichts mehr. Denn dann ist reine Beliebigkeit, reine Willkür, ob ich dem einen Wort oder dem anderen glaube. Und im Ernstfall, wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich wissen, dass das Wort, auf das ich mich jetzt verlassen muss, auch wirklich tragfähig ist. Das kann ich nicht mehr. Unterwegs haben wir auch für unsere Mitglieder und Fernmitglieder eigentlich immer zwei ganz wichtige Ansprüche. Dass wir sagen, an anderen Punkten könnt ihr viel, da akzeptieren wir relativ viel. Aber zwei Punkte sind ganz wichtig. Dass ein Mensch in der persönlichen Beziehung mit Jesus lebt. Dass er weiß, mein Name steht im Buch des Lebens geschrieben. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass er der Bibel als dem vollkommenen, irrtumslosen Wort Gottes vertraut. Denn wenn er das nicht mehr tut, wie gesagt, hat er für seinen Glauben kein tragfähiges Fundament. Woher will er Heilsgewissheit haben, wenn nicht aus der Bibel? Wenn es aber eine solche Offenbarung nicht gibt, dann ist alles andere nur Phantasterei. Luftgespinst, wie Matthias Claudius sagte. Und das andere, was Paulus beschreibt, sind dann die Folgen davon. Sie sind ungehorsam und verirrt. Dann fragt der Mensch nicht nach den Wegen Gottes, er geht seine eigenen Wege, er vertraut den Einflüsterungen Satans und geht in die Irre. Und dort in der Irre führen die Menschen ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und es ist ja grässlich, wie unsere Welt von Tag zu Tag liebloser, brutaler, bösartiger und menschenverachtender wird. Gerade am Ende des Jahres 2020 muss man dazu gar nicht mehr sagen. Dabei war es im Prinzip immer schon so. Schon der alte römische Komödiendichter Titus Maccius Plautus, der lebte vor sage und schreibe gut 2000 Jahren, 250 bis 184 vor Christus, also schon rund 200 Jahre vor Jesus, der sagte Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ich habe ja im Frühjahr gesagt, heute heißt es, der Mensch ist dem Menschen ein Virus. Der Mensch nimmt den anderen als Lebensbedrohung wahr. Ich kriege das immer wieder auch erzählt, entsetzt von Menschen, die sagen, ich habe Maskenbefreiung, wenn ich ohne Maske im Bus sitze, ich traue mich schon gar nicht mehr raus und in den Bus fahren, ich werde angepöbelt, angemacht, beim Aldi oder beim Lidl im Supermarkt, wenn ich ohne Maske unterwegs bin, dann heißt Abstand, bleibt mir vom Leib oder es wird sogar von älteren Menschen mit dem Stock nach einem geschlagen, weil man als Lebensgefahr bedroht empfunden wird. Der Mensch erkennt den anderen Menschen nicht mehr als Geschöpf Gottes, als liebenswerten Nächsten, sondern als eine Gefahr fürs eigene Leben und sagt, bleib mal vom Leib. Aber wie gesagt, der Virus ist was Neues, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Raubtierkapitalismus, sagen wir, wenn die Menschen auch im Wirtschaftsbereich wie Bestien übereinander herfallen. Nur jeder ist auf seinen Vorteil bedacht. Und am Ende fragt der Mensch, warum Gott in seinem Leben es nicht besser gemacht hat und hat doch nie nach ihm gefragt. Und nun sagt Paulus, so waren auch wir einst. Das fällt von uns schwer, manchem vielleicht für sich anzunehmen, gerade wenn wir in einer christlichen Familie groß geworden sind, eigentlich immer so einigermaßen christlich und anständig waren. Und dann waren wir ja auch nie ganz ohne Jesus. Wir waren durch den Glauben der Eltern in einem Haus, in dem der Segen Gottes geflossen ist. Und es ist was Großartiges, wo das Wort Gottes gehört und befolgt wurde. Und wir sind gewissermaßen in der Gemeinschaft mit Gott groß geworden. Und längst bevor wir selber etwas von der Liebe und der Gnade Gottes begriffen haben, waren wir immer davon umgeben. auch spürbar davon umgeben. Eine Zeit fern von Gott gab es im Leben von manchen unter uns nie. So war es ja auch bei mir selbst. Dank meiner Eltern bin ich unter der gnädigen Hand Gottes aufgewachsen von Mutterleibe an. Wie auch beim Paulus. Von klein auf gehörte er zum Volk Gottes, zu Israel. Er war nie Heide gewesen. Und doch kann er sich mit hineinnehmen in dieses Wir. Und ich denke, wenn wir einmal Jesus aus unserem Leben wegdenken, wenn wir ausblenden, was er in uns ist und auf das sehen, was wir bis heute ohne ihn sind, dann können wir das vielleicht ganz gut verstehen. Das merken wir ja täglich in Augenblicken, wo nicht Gott unser Reden und Handeln bestimmt, sondern wo unser eigener Wille und unsere alte Natur, die noch nicht erneuert ist, im Moment das Sagen hat. Und da sehen wir, ohne Jesus sind auch wir nicht anders, als Paulus es hier beschreibt. Aber so hat Gott uns nicht gewollt und so hat er uns nicht gelassen. Gott hat eingegriffen. Das hatten wir neulich schon in einer Predigt. Jeder darf zu Gott kommen, wie er ist, aber keiner muss und soll so bleiben. Damit sind wir beim zweiten Punkt, das Eingreifen Gottes. Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, mitten in der Ekligkeit und Abscheulichkeit eines Menschseins ohne Gott erscheint die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist ja das Hauptthema von Weihnachten, Gottes Freundlichkeit und seine Liebe zu uns Menschen erscheinen leibhaftig im Stall von Bethlehem, im Kind in der Krippe, im menschgewordenen Gottessohn. Dieses Eingreifen Gottes in unser Leben beschreibt Paulus dann mit zwei Eigenschaften Gottes. Das erste ist die Freundlichkeit. Eigentlich würden wir besser übersetzen mit Güte und Milde. Die Freundlichkeit, die steckt im zweiten Begriff ganz wörtlich in der Philanthropia. Nenne ich mal den griechischen Begriff, denn der ist uns als Fremdwort sehr gut geläufig. Da steckt im Griechischen der Begriff Freund drin, Phil. Ein Begriff, der heute ja vielfach in aller Munde ist, in den Medien. Es wimmelt in dieser Welt des Bösen überraschenderweise ja nur so von Philanthropen. Wie Bill Gates und George Soros und wie sie alle heißen. Selbsternannte Menschenfreunde. Wenn sich in dieser Welt des Bösen einer Philanthrop nennen lässt, liebe Geschwister, dann schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken. Denn es ist ja das Wesen einer Welt unter der Herrschaft des Bösen, dass sie den Dingen in der Regel gerade gegenteilige Namen gibt. Und diejenigen, die sich Philanthropen, Menschenfreunde nennen lassen, sind nicht selten die schlimmsten Verächter der Menschheit schlechthin, Wölfe im Schafspelz. Aber es gibt ihn wirklich, den einen großen Philanthropen, den einen großen Menschenfreund. Und das ist Jesus. Gott erscheint als Menschenfreund, als Philanthrop. Da dürfen wir nicht so schnell drüber weglesen. Gott ist ein Freund der Menschen. Was für eine Aussage. Ich erinnere mich, als junger Vikar bekam ich mit einer frommen Frau der Gemeinde damals, das ist schon 35 Jahre fast her, heftigen Ärger. In einer Predigt hatte ich Gott als unseren Freund bezeichnet. Und jetzt hatte sie wohl die Befürchtung, ich wollte das anbiedernd missbrauchen, so Gott auf unsere zwischenmenschliche Ebene herabziehen. Das wäre auch gewiss ganz falsch. So sehr Gott unser Freund ist, er spielt doch immer in einer ganz anderen Liga, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und trotzdem dürfen wir uns diese Aussage nicht nehmen lassen. Gottes Wort sagt es und wir dürfen daran festhalten, Gott will unser Freund sein. Viele Stellen der Bibel bestätigen es und im bekannten Erweckungslied haben viele von uns das wahrscheinlich auch schon gesungen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und das ist nicht nur die Erkenntnis des Pietismus, aus dem dieses Lied stammt, es ist ein zutiefst reformatorisches Wissen. Gott will unser Freund sein. Das gehört zu den großartigsten Inhalten der Weihnachtsbotschaft. Davon weiß beispielsweise der Islam nichts mit seinem fernen und unnahbaren Allah. Muslim könnte nie sagen, Allah ist mein Freund. Ist die Distanz viel zu groß, meilenweit. Davon wissen auch die Buddhisten nichts mit ihrer unpersönlich verstandenen göttlichen Macht. In der asiatischen Religion kann man nie sagen, das Karma oder was auch immer ist mein Freund. Im Gegenteil, ist lebensbedrohlich. Verbannt mich zu einer Reinkarnation, vielleicht wenn ich nicht brav war, als Ameise und nicht mehr als Mensch. Nichts mit Freund. Aber die Bibel sagt uns, der allmächtige Gott hat dich so lieb, dass er dein Freund sein will. Und wer könnte in diesen bösen Tagen einen solchen Freund nicht wahrlich brauchen? In Jesus wird die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes Person und stellt sich zu uns. Dieser eine wahre Menschenfreund kommt selbst zu uns, er schickt nicht die Spritze. Er zwingt uns auch keine neue Normalität auf, ob wir wollen oder nicht. Er lädt ein, er streckt seine Hand aus. Er sagt, komm, komm, ich hab dich lieb. Und er tritt dann nicht nur neben uns als unser Wegbegleiter, er geht nicht nur vor uns her als unser Wegbereiter, er tritt nicht nur hinter uns, um uns den Rücken frei zu halten als unser Bewahrer und Beschützer, all das tut er auch. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Aber er tut noch viel mehr, er tritt an unsere Stelle. Und darin erweist sich echte und tiefste Freundschaft. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und da sehen wir es übrigens auch, dass Jesus selbst uns als Freunde bezeichnet, für die er sein Leben lässt. Das ist wahre Freundschaft, das ist echte Liebe, dass einer sein Leben für den anderen in die Waagschale wirft. Und da sehen wir ja dann auch in der Not, wo die wahren Freunde sind. Die Scheinfreunde, die haben sich dann alle rar gemacht, die haben sich verkrümelt, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn es hart auf hart kommt, dann sehen wir, wo die wahren Freunde sind. Das ist Gott für uns, ein solcher Freund, der zu uns steht, der sein eigenes Leben für uns gibt. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Jetzt redet Paulus vom Bad der Wiedergeburt, der Erneuerung. Er meint die Taufe und das, was Gott durch die Taufe an uns und durch uns wirken will. Natürlich gehört, ich habe neulich auch mal darauf hingewiesen, zur Taufe immer das Wort und der Glaube, der diesem Wort Gottes in der Taufe vertraut. Und dann dürfen wir das in der Taufe erfahren. In der Taufe wird uns das Eingreifen Gottes körperlich fühlbar vermittelt. Das ist ja das Schöne an der Taufe und am Abendmahl, dass Gott uns Dinge nicht nur sagt, sondern dass er sie uns sehen und fassen lässt. Gott wäscht unsere Sünden ab. Das ist das Bad der Wiedergeburt. Ein in Sünde gefangener und toter Mensch darf aufstehen zu einem neuen Leben. Ein verirrter, ungehorsamer und unverständiger Mensch wird aus einem Leben, das dem sicheren Tod entgegengeht, herausgerettet. Und Gott rettet uns nicht nur, er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der unser Leben neu macht, der uns von innen heraus umgestaltet. Und das ist traurig bei den Menschen, die sagen, ja, ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin, und dann darf ich auch immer so bleiben. Das wäre ja genauso, wie wenn einer heiratet und sagt, ja, wunderbar, jetzt sind wir verheiratet, du lebst weiter in Berlin und ich in München und wir schreiben uns mal gelegentlich ein Brieflein. Ist ja keine Ehe, ja. Wenn man geheiratet hat, dann will man doch zusammen sein. Und wenn man manchmal durch berufliche und andere Umstände getrennt ist, dann leidet man darunter. Aber man sagt ja nicht, okay, das ist ja jetzt kein Problem, wir sind ja verheiratet. Also in einer Ehe, die völlig problemlos über längere Zeit auf die Distanz leben kann, da stimmt was abgrundtief nicht. Wenn ich wirklich zu Jesus komme, dann will ich doch auch seine lebensverändernde Kraft erfahren. Und das dürfen wir durch den Heiligen Geist. Denn im Leben eines jeden Getauften hat Gott eingegriffen. Jeder ist auf das getauft, was Gott durch Jesus zum Heil der Menschen vollbracht hat. Und das bekommt der Teufel in Geschenk. Der ist jetzt zum geistlichen Milliardär geworden. Dem gehören die Verheißungen Gottes. Aber die gilt es dann nach und nach, eine um die andere im Glauben zu ergreifen und darin zu leben. So will Gott uns neu machen durch den Heiligen Geist. Und deshalb auch das Thema Weihnachten, das Fest der Erneuerung. Der alte Unverstand, Ungehorsam, Bosheit und Neid sind weg. Ein neues Denken und Wollen bestimmt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dadurch bekommt unser Leben dann auch eine gewisse Zukunft. Das ist der dritte und letzte Punkt, unsere Zukunft. Dass wir überhaupt darüber reden können, ist schon großartig. Gottes Kinder haben Zukunft. Mancher blickt in diesen Tagen des Corona-Terrors voller Angst und Sorge in die Zukunft und fragt sich, habe ich überhaupt noch Zukunft? Die Zahl der Selbstmorde dürfte durch die Vernichtung vieler Existenzen und durch die Bedrohung vieler weiterer durch den Corona-Dauer-Lockdown gestiegen sein. Aus manchen Ecken hört man, dass sie sogar raketenmäßig explodiert sind. Immer mehr Menschen sehen für sich und ihr Leben keine Zukunft mehr. Aber in Jesus ist für jeden Zukunft. Wenn alles auf dieser Welt zu Ende gegangen ist, wenn diese ganze Welt mit ihrem oberflächlichen Haschen nach Leben längst Schnee von gestern ist, wenn sich das Böse auf dieser Welt ultimativ ausgetobt hat, und wir stehen wohl am Anfang dieser Entwicklung, dann leben wir als Erben Gottes ewig in seinem Reich. Wir haben Zukunft. Auf dass wir Erben seien nach der Hoffnung des ewigen Lebens, zuverlässig ist dieses Wort, schreibt Paulus an Titus und verbindet die eindringliche Mahnung damit, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Da ist wichtig, dass ich wieder mal darauf hinweise, auf das biblische Verständnis des Begriffs Hoffnung. Viele Probleme beim rechten Verstehen der Heiligen Schrift liegen darin, dass wir natürlicherweise biblische Begriffe so verstehen, wie wir sie üblicherweise verwenden. Und den Begriff Hoffnung verwenden wir normalerweise für etwas Ungewisses. Ich gucke morgens aus dem Fenster, nachdem ich aufgestanden bin, wir wollen einen Tagesausflug machen, gucke an den Himmel, sehe irgendwo in der Ferne ein paar Wolken und sage, hoffentlich wird es heute nicht regnen. Ja, das ist ein Wunsch, was wir hoffen. Und so verwenden wir den Begriff üblicherweise und wir stehen in der Gefahr, den auch so zu verstehen, wenn wir in der Bibel von Hoffnung lesen. In der Bibel hat die Hoffnung aber eine komplett andere Bedeutung. In der Bibel ist eine Hoffnung etwas vollkommen Gewisses, etwas absolut Felsenfestes, eine gewisse Hoffnung. Aber sie ist noch nicht da. Sie liegt noch in der Zukunft. Das ist das Einzige. Es ist noch nicht eingetreten. Aber dass es eine Hoffnung ist, heißt nicht, dass auch nur ein einziger Unsicherheitsfaktor damit verbunden wäre. Wer zu Jesus gehört, der hat das Leben, ewiges Leben. Und es ist schon interessant, wie Paulus das betont, wie er es dem Titus regelrecht einhämmert. Zuverlässig ist dieses Wort. Da ist mir die Elberfeld, die Schlachter an der Stelle mit glaubwürdig, ein bisschen schwach. Es geht um die Zuverlässigkeit. Mann, sagt Paulus, du kannst dich absolut darauf verlassen. Das ist nicht einfach nur frommes Geschwalle, Pastorengeschwätz oder sonst, was die Welt manchmal denkt. Es ist absolut zuverlässiges Gotteswort. Und deshalb will Paulus, dass Titus auf diesen Dingen fest besteht. Und wir natürlich auch, dass wir unser Leben auf diesem festen Fundament verankert, festgeschraubt haben, verdübelt. Und dann sagt Paulus, dann zeigt sich ein erneuertes Leben auch in seinen Werken, damit die, die an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken. Solches ist gut und nützlich den Menschen. Da geht es nicht mehr um unsere Rechtfertigung. die ist durch Barmherzigkeit, durch Gnade geschehen, ohne Gerechtigkeit unserer Werke. Aber jetzt geht es darum, dass unser Leben erneuert ist. Und dann soll man ja auch was davon sehen. Dass wir eifrig sind zu guten Werken, die gut und nützlich sind den Menschen. Von der Gemeinde Jesu, von einer Gemeinschaft erneuerter Menschen geht etwas Gutes aus. Und wenn da nichts Gutes ausgeht, dann geht was schief. Dann muss man sich fragen, wie weit ist da noch Gemeinde Jesu? Denn wesensmäßig kann es gar nicht anders sein, als da was Gutes ausgeht. Die Menschenfreundlichkeit Gottes soll bei uns ja nicht in einer Sackgasse enden. Es gibt solche Menschen, ich kenne solche, die sind wie schwarze Löcher. Was da alles an Gutem, an Liebe und so weiter zu solchen Menschen kommt, das saugen die auf wie ein schwarzes Loch, das ist alles weg und niemals wieder kommt etwas davon zurück. Wir Christen sollen keine schwarzen Löcher der Liebe Gottes sein, die Gottes Liebe und Freundlichkeit und Barmherzigkeit in uns aufnehmen und niemals wieder kommt was davon raus. Sondern die Liebe Gottes will auch uns zu echten Menschenfreunden erneuern. Da strömt Liebe aus und Hilfsbereitschaft. Da ist echtes, fröhliches, ansteckendes Menschsein. Und wie sehr brauchen wir das in diesen und in den kommenden Tagen, dass wir uns gegenseitig Trost und Ermutigung und Hilfe sind in dem, was kommt. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen von diesem Terror des Bösen. Solange auch nur ein wahrer Christ auf dieser Erde lebt, solange ist das Licht der Menschenfreundlichkeit Gottes auf dieser Erde noch nicht völlig erloschen. Auch wenn es nur noch ein winziges Glühwürmchen vielleicht ist, aber es wird immer noch da sein. Und darum wollen wir Gott bitten, dass wir Menschen und eine Gemeinde sind, in der dieses Licht, das eigentliche Weihnachtslicht, mächtig hinausleuchtet in diese finstere Welt. Amen. Ich bete noch mit uns und für uns. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du dich in deiner Freundlichkeit, in deiner echten Menschenliebe zu uns gewandt hast. Und du hast uns herausgeholt aus dem, was wir früher einmal waren, Menschen ohne dich. Und du weißt, wie viele es auch heute, jetzt in diesem Augenblick noch sind, vielleicht auch manche, die jetzt dieses Wort gehört haben und immer noch fern von dir sind, dass sie doch deine ausgestreckte Hand der Liebe nicht übersehen und dass sie sie auch nicht ausschlagen, sondern dass sie sie ergreifen jetzt in diesem Augenblick und sagen, Herr Jesus, ja, von deiner Liebe, von deiner Menschenfreundlichkeit will auch ich mich führen, leiten und retten lassen, heraus aus der Verirrtheit, in die mich Satan hinein manövriert und manipuliert hat, wo mir viele falsche Versprechungen gegeben hat, die sie vielleicht auf den ersten Augenblick auch erfüllt haben. Aber am Schluss sieht man, dass doch viel Böses drin ist. Und bei dir ist die reine Liebe. Bei dir ist die reine Güte und Freundlichkeit. Und dass wir daraus für unser Volk und Vaterland erbitten dürfen, Herr, dass du einerseits bald kommen mögest, um dem Bösen ein Ende zu bereiten, und dass du es aber, soweit es bis dahin möglich ist, es auch noch aufhältst. Und uns noch Erneuerung schenkst, uns noch Gnade schenkst, eine Zeit der Umkehr, in der noch Menschen, die es nicht getan haben, dein Heil ergreifen können, deine Liebe erfahren und mit deiner Liebe und mit deiner Hilfe auch ins neue Jahr hineingehen können. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.